So, jetzt sollten wir verbunden sein mit Jule Nagel.
Ja, hallo.
Hat geklappt diesmal. Schön. Ja, ich habe schon kurz anmoderiert gehabt vorhin gegen dich und einen weiteren Abgeordneten des Sächsischen Landtages ist die Immunität aufgehoben worden. Und es geht dabei um eure Beteiligung im Rahmen des Besuches einer Braunkohletagebaus. Speziell ist interessant bei diesem Vorgang, finde ich, dass ihr der Aufhebung eurer Immunität zugestimmt habt, um die ganze Angelegenheit juristisch durchgehen zu können und zu wollen. Magst du uns erzählen, was Phase ist in dem Ganzen?
Auf jeden Fall. Vielleicht um die Geschichte nochmal kurz zu umreißen. Ende Gelände ist ja auch bei euch ein Begriff, ein bundesweiter klimapolitischer Zusammenschluss, der unter anderem für das Ende der Braunkohleverstromung eintritt, was ja tatsächlich in Sachsen, in Ostsachsen bei Leipzig und im Rheinland noch ein großes Thema ist. Es gab 2019 im November eine Aktion, ich meine zumindest in ganz Sachsen, in verschiedenen Tagebauen. Und mein Kollege Marco Böhme und ich waren zugegen bei der Aktion quasi im Braunkohletagebau Vereinigtes Schlehenhain heißt der. Über 1000 Aktivistinnen und Aktivisten sind dort in die Braunkohlegrube gegangen, um vor Ort sozusagen auch an den Förderstätten sozusagen zu blockieren, um da zu sein und um zu zeigen, dass klimapolitisch das sozusagen eine Katastrophe ist, weiter sozusagen auf Braunkohle zu setzen. Wir kennen die Debatte um das 1,5-Grad-Ziel. Um das zu erreichen, muss eigentlich Braunkohleförderung unverzüglich eingestellt werden. Ne? Es war dann so, dass vor allem ich mit der Polizei verhandelt habe, die relativ schnell da war, auch schon einige Aktivisten aus der Menge rausgezogen hatte und zur Identitätsfeststellung gebracht hatte, also in eine Gewahrsamseinrichtung in der Nähe. Und uns ist es dann gelungen, über die Verhandlung mit der Polizei dafür zu sorgen, dass über 1000 Leute den Tagebau quasi wieder verlassen konnten, ohne eine Identitätsfeststellung zu bekommen, also ohne strafrechtliche Konsequenzen. Und dann war es aber so, dass wir Wochen nach der Aktion Post bekommen haben von der Polizei und als Beschuldigte sozusagen dort identifiziert wurden, beschuldigt des Hausfriedensbruches durch das Eindringen in diesen Braunkohletagebau. Ne? Und dann hat es jetzt relativ lange gedauert. Wir haben auch das Angebot bekommen, für eine Zahlung von mehreren tausend Euro quasi keine Anklageerhebung über uns ergehen zu lassen, lassen zu müssen. Da haben wir natürlich gesagt, nee, wir kaufen uns nicht frei. Es geht ja auch ums Prinzip. Auch wenn eine privatwirtschaftlich organisierte Firma diesen Tagebau sozusagen verwaltet, besitzt und abzäunt, sind wir der Meinung, das ist sozusagen öffentliches Interesse, was dort passiert und wir wollen das gerne durchfechten. Ne? Das ist sozusagen die Geschichte in kurz und die Immunitätsaufhebung heute, da haben wir natürlich gesagt, ja, die Immunität ist ja sozusagen ein Schutz für Abgeordnete, um nicht sozusagen willkürlich sozusagen durch Strafverfahren belästigt zu werden. Aber wir sagen natürlich, das Strafverfahren, das muss geführt werden, das darf nicht blockiert werden durch eine Nichtaufhebung der Immunität. Wir wollen sozusagen gerichtlich jetzt überprüfen lassen, ob dieses Haus, dieser Hausverbotsbruchsanzeige, ob die wirklich tragfähig ist. Ne? Und dazu kann man noch sagen, dass es erste Urteile auch gibt am Amtsgericht Borna, das ist das zuständige Amtsgericht bei Leipzig, ein kleiner Ort, die sagen, nee, der Tagebau war nicht umfriedet, darum können wir nicht von Hausfriedensbruch sprechen. Ne? Also insofern sind wir relativ gespannt, ob das wirklich haltbar ist, diese Anklage der Staatsanwaltschaft Leipzig.
Mhm. Ja, das ist erstmal interessant für mich auch, wo du diesen letzten Satz gerade noch genannt hast, auch interessant, weil ich mal, das werde ich dir nachher nochmal extra am Telefon erzählen, ein solches Verfahren mal hatte. Aber das müssen wir jetzt nicht öffentlich erläutern. Die Ihr verweist darauf, dass nicht nur ihr als Abgeordnete, sondern auch JournalistInnen dem Versuch unterliegen, sie strafrechtlich zu belangen für ihre Anwesenheit bei dieser politischen Aktion.
Genau. Wir haben das tatsächlich so formuliert, oder vielleicht muss man noch mal wissen, bei diesen Aktionen bundesweit und bei anderen Aktionen, auch Anti-Atom-Aktionen, auch Nazi-Blockaden, also Nazi-Aufmarsch-Blockaden, sind ja Abgeordnete oft sozusagen als parlamentarische Beobachter vor Ort, um tatsächlich mit der Polizei nicht zu kooperieren, sondern zu verhandeln im Sinne der Aktivistinnen und Aktivisten. Und wir hatten an dem Tag auch so Westen an, wo parlamentarische Beobachter drauf stand. Aber man muss auch dazu wissen, dass das sozusagen kein Status ist, der irgendwie grundgesetzlich irgendwie geschützt wäre. Ein Unterschied ist es tatsächlich bei Journalistinnen und Journalisten. Die haben einen Grundrechtsschutz. Pressefreiheit ist ein grundgesetzlich geschütztes Gut. So kann man sich über das Grundgesetz streiten oder nicht, aber das ist ein wichtiges Grundrecht. Und es gibt uns zumindest bekannt mindestens 3 Fälle oder 4 Fälle sogar von Journalistinnen, Journalisten, die dort mit in der Grube waren, die Aktion sozusagen medial begleitet haben und die auch sozusagen vor den Kadi gestellt wurden. Ein Journalist, das ist eigentlich eine ganz lustige oder traurig lustige Geschichte, ein Journalist, Tim Wagner, das ist ein Fotojournalist, der echt immer coole, schöne Fotos macht, bundesweit von solchen Aktionen, der hat dieses Angebot zur Einstellung gegen Zahlung, bei ihm waren es aber nur ein paar 100 Euro, hat das angenommen, hat entschieden, sozusagen das nicht durchzufechten, während 2 andere Journalisten, die ich kenne, auch von der eher bürgerlichen Tageszeitung Leipziger Volkszeitung, aus meiner Sicht entschieden haben, das durchzuklagen. Aber Tim Wagner hat gezahlt und hat wenig später oder in diesem Zeitraum einen Journalistenpreis bekommen für ein Foto, was er bei dieser Aktion in dem Tagebau geschossen hat. Ne? Also wurde dann sozusagen durch die sächsischen großen Zeitungen wird dieser Fotojournalistenpreis ausgelobt und er war der Gewinner und konnte sozusagen das bisschen Geld, was er dann gewonnen hat, dadurch oder konnte nicht, sondern musste dieses Geld sozusagen in die Strafzahlung investieren und hat uns auch danach gesagt, dass er sich eigentlich ärgert, das eingegangen zu sein, sozusagen dieses Angebot und nicht das durchgeklagt zu haben. Das wird auch eine Weile dauern, ne? Da kann man noch nicht sagen, was da rauskommt. Aber dieser Fakt, dass er ausgezeichnet wird für ein Foto, das er in der Grube geschossen hat, dafür aber rechtlich belangt wird, ist schon wirklich aberwitzig. Ne?
Ja. Die Leute, die sich an dem Spaziergang beteiligt haben, sind durch eure Vermittlung aus der ganzen Sache so weit rausgekommen, dass sie keine Identitätsfeststellungen über sich ergehen lassen mussten. Das wäre so eine erste Feststellung, zu der ich dich bitte, nochmal was auszuführen. Und dann schließt sich daran die Frage an, ist es auch vorstellbar, dass die strafrechtliche Verfolgung gegen euch und gegen die JournalistInnen auch sowas wie ein, ich will jetzt nicht unbedingt Racheakt sagen, sondern das etwas milder vielleicht ausgedrückt haben, so ein Revanche-Foul, nennen wir das mal, vielleicht darstellen könnte?
Ja, zur ersten Frage, vielleicht tatsächlich war es so, dass ich mich da auch permanent in den Gesprächen mit dem Polizeieinsatzleiter wiedergefunden habe. Ich kann mich erinnern, dass sogar ein Staatsanwalt fortgekommen ist, der mit der Polizei dann erörtert hat, was man denn jetzt in der Situation macht. Zusammen mit dieser Firma Miprag heißt die, Mitteldeutsche Braunkohle AG. Und die Polizei, die Bereitschaftspolizei, die hatte natürlich Bock, sozusagen diese Masse von über 1000 Menschen sozusagen da auch zu malträtieren und begann dann auch schon Leute immer rauszuziehen aus der Gruppe, während wir noch verhandelten. Und so kam es dann, dass ich glaube so 40, 50 Leute tatsächlich rausgezogen wurden und zur Identitätsfeststellung verbracht wurden. Bei manchen ist es gelungen. Bei manchen ist es nicht gelungen, das ist sicher bekannt, ne, dass es da auch Techniken gibt oder auch den Willen gibt, seine Identität zu verschleiern und dass das in manchen Fällen gelingt, sodass wirklich eine ganz kleine Zahl an Menschen im Endeffekt übrig geblieben ist, die dort sozusagen auch strafrechtlich belangt werden, wo ich ja auch schon gesagt habe, dass da Einzelne auch schon Erfolge vor Gericht hatten. Aber ja, das Gros der Menschen, und das war sozusagen dann die Ermessensentscheidung auch der Polizei durch den Druck, den wir gemacht haben, zu sagen, stopp, wir machen das jetzt nicht, also wir eskalieren das jetzt sozusagen nicht, sondern wir lassen euch hier raus sozusagen, wenn das auch funktioniert irgendwie. Ne? Und da waren doch die meisten auch schon ganz schön erleichtert, dass es jetzt so gut klappen kann. Insofern kann man schon sagen, die Verhandlung, die Kommunikation, die wir zumindest als Abgeordnete bereit waren zu leisten mit den Repressionsorganen sozusagen, hat unterm Strich Positives für die Aktion gebracht. Ne? Und natürlich, wenn wir uns die Ermittlungsakten dann danach angeschaut haben, ist es so, dass die Polizei sich dann doch ganz schön Aufwand gemacht hat auf Fotos, also Unmengen von Fotos, die dort gesichert wurden, den Aufwand gemacht hat, die Personen sozusagen zu identifizieren, die bekannt sind, ne? Die dadurch bekannt sind, weil sie öffentliche Personen sind wie wir oder eben die Journalisten, wo sie wahrscheinlich überprüft haben, in wessen Auftrag sie dabei waren. Ne? Und es sind ja, also gerade dieser LVZ, also Leipziger Volkszeitungsfotograf, zeigt, dass es nicht nur gegen so aktionistische Pressevertreter, obwohl das sozusagen presserechtlich keinen Unterschied macht, aber es hat sich nicht nur gegen so, ich sag mal, linkere Pressevertreterinnen gerichtet, sondern eben auch ein Vertreter einer bürgerlichen Zeitung sozusagen. Ne? Also scheint das Ermittlungsinteresse und das Verurteilungsinteresse auch der Staatsanwaltschaft schon ziemlich groß zu sein. Und das betrifft ja sozusagen wirklich jetzt nicht das lokale, ein lokales Problem dieser einen Aktion, dass es immer wieder gang und gäbe bei diesen Ende-Gelände-Aktionen, dass versucht wird, diese Braunkohle oder Steinkohle oder diese Fördergebiete als privaten Eigentumsgrund zu verteidigen gegen politische Aktionen. Und das ist ja eigentlich ein Skandal an sich, ne? Dass auf einem wirtschaftlichen oder Wirtschaftsunternehmensflächen Ding keine politischen Aktionen stattfinden sollen. Ne? Das ist absurd. Insofern finden wir auch wichtig, dass wir jetzt weiter vorangehen, dass auch Journalistinnen und Journalisten da weiter vorangehen, um da vielleicht auch mal positive Präzedenzfälle für andere Aktionen zu schaffen. Ne? Weil, wie gesagt, das passiert immer wieder, dass Leute da mit Repressionen zu rechnen haben. Und genau, ich glaube, darum ist es auch, man kann schon sagen, das ist politisch motiviert seitens der Behörden, aber das dagegen Vorgehen ist jetzt sozusagen auch wichtig, das zu machen.
Ja, du sprichst einen Punkt an, von dem ich, keine Ahnung, über Jahrzehnte bereits immer wieder nicht verwundert, sondern entsetzt bin. Es handelt sich bei Braunkohletagebauern um Gebiete, die vorher, sag ich mal, kleinen Leuten, kein besonders guter Begriff, oder sogar öffentlich, im gemeinschaftlichen, im gesellschaftlichen Eigentum befinden, die dann enteignet werden, zum Teil entschädigt werden und dann, also das betrifft ja dann immer ganze Dörfer zum Beispiel, ganze Wälder, ganze Wiesengebiete, Naturgebiete, die unter Klimaschutzbedingungen unbedingt schützenswert sind, aber eben auch soziale Zusammenhänge wie Dörfer oder kleinere Städte oder Ortschaften oder Teile von Ortschaften, die zerstört werden, dazu zu einem Zweck, der ökologisch nur noch als Wahnsinn zu beschreiben ist. Ich erinnere mich noch gut, so 90er Jahre, als bereits vollkommen klar war, wie schädlich die Verbrennung von Braunkohle zu Energiegewinnungszwecken ist. Und trotzdem riesengroße Braunkohlekraftwerke gebaut worden sind. Und dazu riesengroße Flächen enteignet und vorbereitet worden sind für Tagebaue. Und ich habe jetzt aus deinen letzten Worten so rausgehört, dass ihr diesen ganzen Komplex auch politisch thematisieren wollt oder die Thematisierung auch juristisch stützen wollt. Vermutlich treffe ich das.
Du hast das jetzt sehr wunderbar dargestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir juristisch diese Frage sozusagen erörtern können. Das ist so eine grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage. Wem gehört der Grund und Boden? Und es ist tatsächlich auch so, dass der Tagebau, in dem wir dort waren, quasi so weit vorangetrieben werden sollte, muss man sagen, dass ein Dorf, was bis vor kurzem existierte, das Dorf Pödelwitz, eigentlich noch weichen sollte, neben vielen, vielen in vielen anderen Dörfern und Naturgrund natürlich, der dort schon weichen musste über die letzten Jahre. Das Abbaggern von Pödelwitz, was wirklich angrenzt an den Tagebau, ist jetzt sozusagen politisch gestoppt worden. Wir haben ja jetzt in Sachsen auch eine neuerdings die Grünen mit in der, neuerdings seit 2019 die Grünen mit in der Regierung, und zur eigenen Ehrenrettung haben sie zumindest diesen kleinen Erfolg erringen können, während in der Lausitz, auch in Sachsen, tatsächlich weitere Dörfer noch, oder mindestens ein Dorf, was mir jetzt bekannt ist, trotzdem noch abgebaggert werden soll, was sie nicht geschafft haben. Ne? Das ist sozusagen so, wie sagt man, Pest und Cholera. Also nicht es ist nicht konsequent durchgezogen. Ne? Also zumindest ist es im Fall von Pödelwitz gelungen, wobei das Dorf eigentlich zu 8/10 oder weiß ich nicht, 3/4 auch schon leer steht, ne, wie du gesagt hast, und tatsächlich auch dem Privatunternehmen gehört sozusagen, was dort die Leute vertrieben hat durch irgendwelche Entschädigungszahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diese Grundsatzfrage in der Verhandlung tatsächlich klären können. Natürlich ist es eine wichtige Argumentation. Aber schlussendlich werden wir sozusagen im Rahmen dieses begrenzten Gerichtsverfahrens darauf zurückgeworfen sein, die Frage zu beantworten, ob das Gelände tatsächlich komplett umzäunt war. Ne? Aber politisch ist die Argumentation, die du jetzt auch begonnen hast, natürlich unheimlich wichtig und richtig. Ne?
Okay. Du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, dass die Grünen dort mit in der Landesregierung sind in Sachsen. Und ich glaube, wir in Hamburg vergessen ganz oft, dass Leipzig auch ein Teil von Sachsen ist, weil wir aus Leipzig ganz oft analoge, nenne ich mal, Vorgänge hören, die wir aus Hamburg sehr gut kennen, die wir nicht unbedingt sofort in das Verhältnis zu den sächsischen Verhältnissen stellen. Die sächsischen Verhältnisse sind, man kann ja sagen, auf allen Gebieten rechte Verhältnisse, die sich dann auch in den Institutionen so weit niedergeschlagen haben, dass ich hatte jetzt auch polemisch vorhin mal die Frage stellen können, ob bei der Räumung dort in Braun- oder bei den Polizeiaktivitäten dort im Braunkohlegebiet das sächsische SEK beteiligt gewesen ist. Und das ist ja nur ein Drei-Buchstaben-Beispiel für die Durchsetzung sächsischer Institutionen mit Gedankengut, was man mit dem Grundgesetz jedenfalls so gar nicht in Vereinbarung bringen kann.
Also rein gefühlt, wenn ich mich sozusagen erinnere an diese Situation in dem Tagebau, standen wir natürlich da Polizisten der geschlossenen Einheiten, also Bereitschaftspolizei heißt es hier, gegenüber von, also die man auch kennt von politischen Aktionen, und wo man teilweise sozusagen sich auch denken kann oder das auch erwiesen ist, dass da tatsächlich auch Verbindungen in organisiertere rechte Kreise entstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die schon auch einen Spaß daran hatten, dann später sich hinzusetzen, die Fotos zu sortieren und zu sagen, denen wischen wir mal eins aus, ne? Oder denen zeigen wir mal die Grenzen, indem wir jetzt sozusagen noch das strafrechtliche Verfahren gegen die lostreten. Ne? Man kann, und das ist ein Fall, der, glaube ich, noch gar nicht so explizit auch bundesweit irgendwie thematisiert wurde. Man kann noch mal in die jüngere Vergangenheit hier auch in Leipzig schauen. Das betrifft auch die sächsische Polizei. Es gab am 28. April, meine ich, Hausdurchsuchungen hier in Leipzig bei linken Fußballfans wieder mal. Wir haben ja eine doch unrühmliche Geschichte der Verfolgung linker antirassistischer Fußballfans hier im Umfeld des Leipziger Clubs BSG Chemie Leipzig. Und in dem Fall betraf es auch wieder dieses Fanspektrum. Nicht die Hausdurchsuchungen, also die sind sicher auch ein Skandal an und für sich, aber der Fall eines Betroffenen ist besonders krass. ein Betroffener, dessen Handy wurde bei dieser Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Und seitdem hat der Betroffene, der auch noch bei der Stadtverwaltung in Leipzig arbeitet sozusagen und da in einer ziemlich schwierigen Situation gerade ist, ne, durch dieses Ermittlungsverfahren, was ungerechtfertigt ist, aber das muss ein Gericht feststellen, gegen ihn, da geht es um einen Landfriedensbruchvorwurf, ne, also irgendwie ein Zusammentreffen mit gegnerischen Fußballfans eines eher rechteren Fußballclubs, aber egal. Der Betroffene hat damit zu kämpfen, dass sukzessive immer wieder jetzt Informationen von seinem Handy, was ja beschlagnahmt beim LKA in Sachsen liegt, also beim Landeskriminalamt und dort bei der eigens eingerichteten Soko Links mit X hinten geschrieben, sukzessive Informationen an die Öffentlichkeit gespielt werden und nicht an irgendeine Öffentlichkeit, sondern an das rechte Magazin Kompakt. Ne? Und das ist ein krasser Skandal. Es ist eigentlich erwiesen, da gab es auch lange Gespräche mit ihm, dass die Informationen nur von diesem Handy, was im Polizeigewahrsam quasi liegt, kommen können. Und da ist offensichtlich, muss man so sagen, im LKA Sachsen sozusagen eine undichte Stelle, die dort Informationen auch einer rechten Publikation zuspielen. Ne? Es gab jetzt schon mehrere Artikel, die sehr krassen Einblick in Details des Privatlebens und der, rechtlichen Geschichten des Betroffenen hat. Und das ist total, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also es erdrückt einen ein bisschen und macht einen ziemlich betroffen und ziemlich wütend. Und bisher ist es noch nicht gelungen, auch nicht mit politischem Druck da das abzustellen. Erstens, es kommen immer wieder neue Informationen, die zu Artikeln bei Kompakt verarbeitet werden. Und es gibt immer noch keine Aussage vom LKA, wo jetzt hier diese undichte Stelle ist. Ne? Und das ist nur so ein Exempel für Dinge, die hier passieren, wo man ja nicht mehr weiter weiß eigentlich.
Ja, dann lass doch mal diese Dinge aufzählen. Du sprichst von einer undichten Stelle beim LKA. Spontan fiel mir ein, nach allem, was man so hört, insbesondere von SEKs bundesweit, scheinen das ja eher sehr dichte Stellen zu sein. Sprich, sehr enge Verbindungen, nicht nur untereinander, die Verbindungen untereinander sind ja nochmal bei dem Schweriner Prozess sehr deutlich hervorgehoben worden. Und in diesem Kontext ist ja auch nochmal benannt worden, die Rolle auch des sächsischen SEK hier beim G20 in Hamburg bei dem Einsatz mit scharfen Waffen im Schulterblatt. Dichte Stellen, ein dichtes Netz, sag ich mal von hier aus.
Naja, ihr wisst ja sicher auch, wie schwierig es ist, sozusagen an diese Strukturen ranzukommen. Ne? Es ist sozusagen, du sagst dichtes Netz, es ist ein ziemlich geschlossener Kreis. Und wir wissen ja auch von der Polizei und gerade dann auch von so Sonderermittlungsgruppen oder Einheiten, dass die sozusagen noch mehr diese bekannte Cop-Culture sozusagen pflegen, wo man niemals einen Kameraden sozusagen verraten würde und dicht hält und sich gegenseitig schützt oder sich gegenseitig vielleicht sogar befeuert. Das ist so, ne? Also es muss sozusagen immer ein krasser Skandal auf dem Tisch liegen, dass überhaupt was passiert oder dass man da überhaupt rankommt. Und wenn du vom sächsischen SEK sprichst, also klar, wir erinnern uns an 2017 in Hamburg, als es sozusagen da wirklich sehr aggressives, militaristisches Vorgehen eigentlich gegen Protestierende gab. Wir hatten jetzt in Sachsen den Fall es ist schon wenige Monate her, dass der Teil des MEK in Sachsen, das ist ein mobiles Einsatzkommando, aber mit einer ähnlichen sozusagen Aufgabenstellung wie die SEKs aufgeflogen ist, dass die sozusagen im großen Stil Munition gehortet und verkauft haben, um Schießübungen zu machen, zusammen auch auf einem Schießübungsplatz im Norden, der tatsächlich auch in so rechte Geschichten verwickelt ist oder als Neonazi Treff- und Trainingsort sozusagen bekannt gewesen ist. Ne? Und dieses MEK, ein Teil dieses mobilen Einsatzkommandos, ist sozusagen auch aufgelöst worden, komplett, und seitdem ist so ein bisschen Schweigen im Walde. Ne? Also weiter ist es erstmal nicht gegangen. Es wurden erstmal diese Konsequenzen gezogen, die gar nicht hätten anders gezogen werden können. Aber es stellen sich auch hier bei uns viele Fragen, wo sind eigentlich diese Beamten hingekommen? Ne? Und ich habe jetzt jüngst eine Anfrage gestellt, ob von diesem MEK tatsächlich auch Leute vielleicht ins LKA versetzt wurden, wo jetzt gerade dieser Datenskandal vonstatten geht. Das ist natürlich eine polemische Frage, aber man weiß es ja nie. Ne? Also Beamte wird man nicht so schnell los und man hat das ja schon öfter. Wir hatten hier auch in Leipzig den Fall, dass ein Bereitschaftspolizist, der ganz enge Verbindungen mit einem organisierten Neonazi-Kader hatte, dann in die Ausbildungseinheit der Bereitschaftspolizei versetzt wurde, von der Straße weg war, aber eigentlich befördert wurde. Ne? So, das kann man nie wissen. Aber wir haben das Grundproblem, dass man in die Strukturen sehr schwer oder an die Strukturen schwer rankommt. Das wissen alle, dass es dort ein rechtes Problem gibt, ne, und auch ein sich gegenseitig decken Problem gibt, aber so richtig Konsequenzen werden immer erst gezogen, wenn es unausweichlich ist, ne? Wie dieser Munitionsskandal, den es hier gab.
Jetzt gibt es ja seit geraumer Zeit, du hattest das auch erwähnt, die Soko Links mit X am Ende, Links. Und dieses X am Ende verweist ja auf den politischen oder einen der politischen Zusammenhänge, in dem du auch tätig bist, nämlich Linksnet. Es gibt immer wieder ja auch Meldungen, die darauf schließen lassen, dass du in diesen sogenannten Sicherheitskreisen als personifiziertes Böses alle Fäden ziehen würdest und deine Tätigkeiten eigentlich unerhört mindestens oder eigentlich sogar zu verbieten seien. Immer wieder flackern solche kurzen Nachrichten auch hier in Hamburg mal auf. Siehst du das? Das ist ja ein bisschen bewertend, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht kannst du das sozusagen noch mal ein bisschen objektivieren, keine Ahnung. Oder aber auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass du deinen persönlichen Umgang mit so einer Personifizierung, den vielleicht noch mal so zum Ausdruck bringen, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz genau fassen konnte, aber du hast es erwähnt, die Soko Links ist, oh Gott, vor jetzt schon 2,5 Jahren, glaube ich, aus der Taufe geholt worden, als es mehrere Anschläge, Angriffe gab, die natürlich sofort nach links verwiesen wurden. Es hat eine große Baustelle von Christoph Kröner, so ein bundesweit, glaube ich, bekannter Immobilienhai, gebrannt und es gab einen Angriff auf eine Immobilienmaklerin und das war sozusagen damals auch im Kontext eines sehr hart geführten Oberbürgermeisterwahlkampfs in Leipzig, wo CDU gegen SPD-Kandidaten konkurriert haben, war das sozusagen das scharfe Schwert, was rausgeholt wurde, aber auch inszeniert wurde. Bis heute sind diese zwei vermeintlich links gesteuerten Angriffe nicht aufgeklärt. Also da hat die Soko Links auch nichts zustande gebracht. Und ob die Namensgebung jetzt tatsächlich eher so ein Pendant zur Soko Rex mit X ist, die es in den 90ern in Sachsen mal gab, oder ob sozusagen auch das Linksnet, also das Büro, was ich mit betreibe, im Fokus ist, das ist jetzt eine Interpretationssache. Ne? Vielleicht ist es ein bisschen was von beiden. Und man kann auf jeden Fall sagen, du hast es schon erwähnt, dass ich ganz oft sozusagen als personifiziertes Übel oder als die Kommandeurin dieser linken Szene auch in Leipzig, die ja viel gefürchtet ist. Und diese Soko Links ist nur in Leipzig aktiv, ne? Also guckt, fokussiert sozusagen auf linke Straftaten in Leipzig. Und in dem Zusammenhang bin ich natürlich ganz stark im Visier, das stimmt. Ne? Ich glaube, für viele CDU-Abgeordnete ist es gar nicht erträglich, dass eine Figur wie ich, die Hausbesetzung legitim findet, solche Aktionen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, von Ende Gelände oder Blockaden gegen Nazi-Aufmärsche, die für eine emanzipatorische Gesellschaft steht und auch für Grenzüberschreitungen auf dem Weg zu ihr, dass ich sozusagen überhaupt in einem Parlament sitzen darf. Ne? Und ich glaube, so eine Sache wie so eine Immunitätsaushebung, wie wir sie jetzt vorfinden, das ist auch Wasser auf die Mühlen von solchen Akteuren. Ne? Die AfD will ich da gar nicht erwähnen. Das ist Das ist sozusagen korrespondiert mit dieser CDU-Position. Und ich weiß nicht, ob das bei euch in Hamburg angekommen ist. Es gibt da jetzt sozusagen auch im Kontext der Inhaftierung von Lina E., auch eine junge Frau, die hier in Leipzig politisch aktiv war und jetzt inhaftiert ist, der alle möglichen Straftaten vorgeworfen werden, gibt es ja von, ich sag mal, der bürgerlichen Presse, von Welt, die Welt angefangen, bis hin zur rechten Presse, Kompakt, habe ich schon erwähnt, eine wahre Hetzjagd, ne, gegen die linke Szene, gegen linke Politik. Und da tauche ich natürlich immer wieder auf, da taucht ein grüner Kollege immer wieder auf. Da wird sozusagen schon eine konkrete sozusagen Fokussierung auf bestimmte Personen auch gemacht. Wahrscheinlich mit dem Ziel, die einzuschüchtern. Aber ich glaube, dass genau ein gegenteiliger Effekt auch eintritt, ne? Dass eine hohe Solidarisierung mit der Politik auch sich Bahn bricht dadurch, ne? Und dass vielleicht auch Reihen eher geschlossen werden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber, ne? Aber es gibt einen großen Fokus darauf. Und ich glaube, so ein Fall wie Datenweitergaben von einem LKA an ein rechtes Magazin wie Kompakt, das ist schon auch beängstigend, ne? So, also beängstigt mich zumindest und zeigt, wie krass diese Netzwerke eigentlich gestrickt sind.
Ja, ich will tatsächlich jetzt auch auf den Fall, in Anführungsstrichen Fall Lina, gekommen. Das, sehr wohl ist das auch hier in Hamburg angekommen. Sehr wohl gibt es seit Wochen an der Roten Flora eine große Plakatwand für die Solidarität mit Lina und allen Betroffenen. Und immer wieder auch kleinere und größere Artikulationen, was natürlich in Pandemiezeiten auch nicht so einfach zu machen ist gerade. Aber die Stoßrichtung dieser Kampagne die materialisierte Gewalt einer symbolischen Kampagne, die ja in erster Linie dazu braucht es vielleicht ein bisschen Wissen über die Jahre und Jahrzehnte, aber überall, wo eine Soko eingerichtet wird, geht es vor allem um Publizität der Polizeidienststellen und der Polizeipressestellen, die große Phänomene sozusagen publizistisch aufbauen, die sich dann am Schluss im juristischen Prozess als entweder gar nicht geschehen oder so relativ kleine, fast Bagatellen erweisen. Wir dürfen mal an den Fall, fällt mir der Name nicht ein, der Stadt von André Holm, der ebenfalls im weißen Plastikanzug ausgeflogen wurde nach Karlsruhe und als einer der schlimmsten Terroristen seit der RAF durch die Pressezeilen gejagt worden ist. Und ich glaube, das Verfahren gegen ihn war am Ende dann komplett eingestellt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Das liegt auch schon ein paar Jahre zurück jetzt.
Das ist so, genau, das wurde eingestellt komplett, ja.
Tatsächlich hätten wir jetzt noch Gelegenheit und Zeit, über den sogenannten Fall Lina zu sprechen. Ein paar Worte dazu hast du ja bereits auch genannt. Und vielleicht, wenn ich das noch kurz einführen darf, wie schlimm ist das eigentlich, wenn diese Staatsorgane nichts anderes zu tun haben, als Menschen die Türen einzutreten, sie nachts aus den Betten zu holen, sie in einen Plastikanzug zu stecken, in einen Hubschrauber zu stecken, zur Bundesanwaltschaft nach Karlsruhe auszufliegen und sie bundesweit monatelang einer unglaublichen Diffamierungskampagne über die Schlagzeilen und über die Texte und über die Bilder und über die Filme auszusetzen.
Also ist furchtbar, ne? Ich kann mich, du hast ja den Fall jetzt benannt, an den Fall André Holm erinnern, ne? Der ja auch aus dem Knast damals sozusagen Worte geschrieben hat. Die waren damals, ich kann mich erinnern, die haben mich schon ziemlich berührt, ne, weil sozusagen auch in dem Wissen total unschuldig da eingeknastet zu sein, ne? Also egal, ob jemand schuldig oder unschuldig ist, aber in seiner Situation, das hat mich damals ganz schön berührt und hat auch gezeigt, was dieser Staat sozusagen gewillt ist zu tun, um Menschen zu brechen, ne, und dass damals versucht wurde, ihn zu diskreditieren als Stichwortgeber einer damals vielleicht auch schon wachsenden Mieten- und wohnungspolitischen Bewegung. Das ist krass. Und bei Lina ist es ja sozusagen tatsächlich eine junge Frau, die, ich sag mal, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber eher unscheinbar hier auch im lokalen Aktionsfeld war. Und das ist auch schon viel ausinterpretiert, aber was da sozusagen für einen Wille dahinter stand, diese junge Frau, weiß ich nicht, mit Presse sozusagen begleitet, es war ja kein Zufall, dass die Bilder dann auch bundesweit kursierten, sozusagen da wie eine Schwerverbrecherin abzuführen, zu inhaftieren, aus diesem Hubschrauber zu lassen, Bilder zu produzieren sozusagen und sie schon zu stilisieren als Ungeheuer, als Anführerin, als Gewalttäterin. Das hat auch davon gezeugt, also es ist auf der einen Seite schlimm, auch schlimm für sie, aber auf der anderen Seite hat es auch so ein bisschen gezeigt, dass sie gar nicht so viel haben. Ne? Also sie haben sich da jemanden auch mehr oder weniger willkürlich rausgegriffen und haben alle dramaturgischen Winkel quasi gezogen, um das nochmal zu bekräftigen, dass hier was ganz Wichtiges passiert ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, zeigt es auch, so viel haben sie da gar nicht auf Lager. Sie haben nötig sozusagen da wirklich diesen Fall zu stilisieren ohne Ende und da sicher auch mit der Intention Angst und Schrecken zu verbreiten. Ne? Das können wir. Und so gefährlich ist hier diese linke Szene, vor allem hier aus Leipzig gesteuert und so vernetzt ist sie bis in andere Bundesländer. Aber eigentlich ist es ziemlich traurig. Ne? Die Solidaritätskampagne für Lina ist breit aufgestellt. Du hast es erwähnt, bis nach Hamburg. Es gab hier am 8. Mai auch eine große Kundgebung und was auch immer wieder doch positiv ankommt und positiv wirkt, ist, dass auch ihre Mutter, die auch schon vom benannten Kompaktmagazin sozusagen entkleidet wurde quasi, ne? Also bis ins Privateste sozusagen wurde ihr Leben schon dort ausdekliniert von diesen Faschisten. Die lässt sich aber auch nicht entmutigen und hat jetzt auch begonnen, bei den Kundgebungen zu sprechen und auch zu signalisieren, dass diese Solidarität, die so kommt, dass sie so wichtig ist, ne? Dass sie emotional, psychologisch wichtig ist, aber auch beim Durchstehen des Schauprozesses, der da sicher auch kommen wird gegen Lina, einfach total essentiell ist. Ne? Und das ist immer wieder beeindruckend, wo man tatsächlich jetzt sagen kann, für eine Linke ist es vielleicht eher sozusagen gut, sich da auch klar dahinter zu stellen und klar diese breiten Kampagnen auch zu fahren, zu versuchen, was es aber in der bürgerlicheren Öffentlichkeit macht, ne? Ob da sozusagen die Repressionsbehörden mit ihrer stilisierten Kampagne gegen eine junge Frau, eine junge Antifaschistin, ob die da weiterkommen, das vermag ich nicht zu sagen. Ne? Weil diese Propaganda geht ja wirklich bis tief nicht nur in die konservative Ecke, sondern sicher auch in, ich sag jetzt mal, in diese sogenannte politische Mitte, was auch immer das ist, die Angstmache gegen links. Ne?
Ja. Hilft eben wohl dann oder wir können es eigentlich nur hoffen, dass sowas wie linke Aufklärung hier vielleicht doch auch nochmal Wirksamkeit entfaltet.
Ja.
Und wir hatten beide jetzt diesen Fall André Holm. Letztendlich hat es da ja geholfen.
Genau, da hat es geholfen, zumindest ihm, ne? Den dreien, die da als militante Gruppe beschuldigt waren. Die saßen im Knast, haben sozusagen da auch ihre, weiß ich nicht, haben das aufrecht durchgestanden, ne? Aber genau, André Holm ist dann später über andere Stöcke sozusagen gestolpert, über seine DDR-Vergangenheit, aber sei es drum, ne? Und dieser mietenpolitischen Bewegung hat es aus meiner Sicht kaum geschadet, ne? Ob die Kampagne gegen Lina jetzt sozusagen dem Antifaschismus, dem Aufrechten, dem Radikalen schadet, das vermag ich auch noch nicht zu sagen. Ne? Der Prozess gegen sie steht aus. Die Untersuchungshaft ist auch verlängert worden. Mal schauen.
Du hast ja sicherlich Möglichkeiten und vielleicht wird es ja auch gehört. Ich würde mal von dieser Stelle aus, ich denke, das befindet sich dann auch in Übereinstimmung mit meinen Kolleginnen, sagen, wenn Lina aus dem Gefängnis schreiben möchte für den Transmitter, dann wäre das hier in Hamburg, glaube ich, sehr willkommen. Der Transmitter ist
euer Magazin, genau,
ja,
ne?
Ja.
Und du musst das, war das jetzt eine Frage an mich? Nee.
Das war so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf ging. Den kannst du nehmen, wie du möchtest.
Also, dass Lina, Lina für euer Magazin schreibt, nein.
Ja,
war die Idee?
Ja, also weil du hattest ja vorhin, da fiel mir diese Möglichkeit ein, erwähnt, wie André Holm sich aus dem Gefängnis heraus öffentlich geäußert hat. Und ich erinnere mich, wir haben damals, es war vielleicht sogar ein Text direkt von ihm, wir haben damals auch einen Text veröffentlicht.
Ja, genau, ne? Und der Telegraph aus, da wo er ja selber in der Redaktion war, aus Berlin, da, genau, da, ich glaube, da gab es längere Briefauszüge von ihm, ne? Aber gut, das ist ein Angebot, das kann ich auch gerne weitertragen, ja.
Schön, danke. ja, Jule Nagel im Gespräch hier im FSK, im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen anlässlich der Aufhebung der Immunität im Sächsischen Landtag. Vielleicht ein paar zusammenfassende und schlussfolgernde Worte jetzt von dir noch.
Oh, wir haben ja wirklich sehr lange gesprochen. So grundsätzlich, wenn man das Thema grundsätzlich betrachtet, ich glaube, egal in welcher Rolle man ist, sei es als Abgeordnete mit gewissen Privilegien, als Pressevertreterin, Pressevertreter, die ja auch sehr unter Beschuss sind von rechts, aber auch von polizeilichen Akteuren in bestimmten, zum Beispiel Versammlungssituationen, oder als Aktivist wie Lina das ist, ist es total wichtig, beieinander zu stehen, ne? Und sich nicht einschüchtern zu lassen, sei es durch solche Angriffe, die jetzt gegen uns als Abgeordnete gefahren werden oder die Pressevertreter, die ebenfalls betroffen sind. Ich bin mir immer klar, dass ich als Abgeordnete, wie gesagt, privilegiert bin und kann solche Angriffe viel eher sozusagen ausstehen, auch mit einem Schutz der Öffentlichkeit, aber auch mit Ressourcen, die ich habe. Und ich blicke eher sozusagen mit einer größeren Solidarität und ich denke auch, es braucht mehr Solidarität für die Menschen, die nicht so im Fokus stehen und auf die Ermittlungsbehörden und vielleicht auch Öffentlichkeit und gerade so eine faschistische Öffentlichkeit, wie Kompakt sie generiert. Da braucht es mehr sozusagen Empathie, mehr Solidarität. Den Menschen, denen sollte man zur Seite stehen. Ne? Das ist so meine Konsequenz, die ich so ganz allgemein ziehen kann.
Jo, dann sage ich mal vielen Dank, Jule.
Danke, auch.
Und wir nehmen gerne entgegen, wenn es neue Informationen gibt. Wir lesen das aber auch bei dir auf dem Twitter. Dadurch hat uns das heute relativ schnell erreicht.
Ja.
Vielleicht nennst du den nochmal und noch weitere, hier, wie nennt man sowas, Websites und so, Linksnet, glaube ich, die dann zur kontinuierlichen Information geeignet sind.
Genau, es ist ja tatsächlich heutzutage eher gang und gäbe, dass man diese verkürzten Informationskanäle konsumiert. Ich habe es noch nicht geschafft, bei Instagram zu sein und werde dort auch nicht sein, ne, weil ich doch mehr Text auch spannender finde. Mein Twitter-Account heißt luna_le. Ich habe einen Blog, jule.linksnet.de. Das Linksnet selber, das ist ein offenes Abgeordneten- und Projektebüro und Treffort für viele, viele linke Initiativen, Gruppen in Leipzig und Umgebung, hat einen eigenen Blog, linksnet.de, ne? Und die Kampagne Wir sind alle links, die die Solidarität für Lina organisiert, ist natürlich wichtig zu nennen. Und die hat im Namen auch das X, das Linksnet, aber auch die Soko Links. Ne? Und die haben einen Blog und bereiten übrigens gerade eine große Demonstration für September vor. Also kann man sich da auch gut auf dem Laufenden halten.
Die würde dann in Leipzig stattfinden?
So ist der Plan, glaube ich, ja.
Ja, Gelegenheit, da mal hinzufahren.
Richtig.
Vielen, vielen Dank, Jule.
Danke auch.
Und wir hören uns vermutlich.
Genau. Gern. Nach Hamburg.
Dankeschön. Ja. Grüße auch, ne? Tschüss. Tschüss. Wir sprachen mit Jule Nagel anlässlich der Aufhebung der Immunität über ein ganzes Paket von sächsischen Verhältnissen, die wir hier heute uns auf die Ohren gegeben haben.